Brandenburg, lasst uns über Essen reden.
Was schmeckt hier und wo gibt es das? Der Podcast für alle, die Essen lieben und das in Brandenburg.
Lisa, ich habe hier mal was aufgebaut, also was ganz Kleines. Ich habe mal was mitgebracht.
Ja, du warst offensichtlich gerade nur einkaufen.
Ja, alles aus einem Supermarkt bei mir in der Nähe und zwar Produkte, an denen regional dran steht, beziehungsweise am Regal stand regional.
Okay, also wir haben von der Kanomühle im Spreewald Leinöl. Das sieht eigentlich für mich aus wie aus dem Hofladen. Hätte ich jetzt auch dir geglaubt, wenn du gesagt hast, du warst in der Kanomühle, aber wahrscheinlich bieten die das dann in dem Hofladen, in dem Supermarkt bei euch an.
Ja.
Bei uns würde ich es nicht kriegen.
Nope.
Im Norden von Brandenburg.
Genau.
Und was haben wir noch? Gurken mit Eichenblättern.
Ja, ich musste ein bisschen lachen, als ich meine Wahl dann hinterher an der Kasse sah, weil das ist so Spreewald-Stereotyp.
Ja, die sind vielleicht noch irgendwie übrig geblieben von vor der Wende. Das waren vorher die Spreewaldgurken, die haben sie umgefüllt, würde ich sagen.
Ja, fast. Also, es sind, um es mal vorzulesen, aus Schorfheide kommen sie, wenn man das hier macht, nach Schwiegermutter-Rezept von vor der Wende passt also. Eingelegte Gurken mit Eichenblättern. Genau, und gut, du hast es dann auch schon gesagt, das eine kommt aus dem Spreewald, also der Hersteller, der hier Schorfheide, zumindest steht's drauf.
Steht da eine Adresse drauf? Bei Wein ist es immer so, wenn der Winzer direkt mit Namen und Adresse draufsteht, ist ein besseres Zeichen, als wenn da steht, abgefüllt in der Lausitz.
Also bei der Kanomühle, da steht eine Adresse drauf, da steht drauf, die machen Werbung mit traditioneller Handarbeit und vor allen Dingen haben die ein Siegel da drauf. Das ist das Siegel des Spreewaldvereins. Das heißt, da sind überwiegend Zutaten aus der Region drin. Ich weiß auch, dass die machen damit Werbung, dass sie ihre Leinsamen, so gut es irgendwie geht, aus der Ecke da beziehen. Wenn es mal nicht geht, dann halt aus anderen Ecken Brandenburgs. Aber es müssen, glaube ich, um dieses Zertifikat da hinten drauf zu haben, 80% Zutaten aus der Ecke sein. Und sie wird, also ich kenne die Mühle, ich war auch schon da, die werden da gemahlen. Das ist, wenn du so willst, also das ist nicht bei mir um die Ecke, aber es ist noch derselbe Landkreis.
Okay.
So, und wenn wir jetzt hier mal weitergucken, bei den Gurken, Schorfheide ist definitiv nicht mein Landkreis. Und wenn wir hier mal drauf gucken, dann steht da Vertrieb durch eine Firma in Schorfheide.
Schorfheide ist im Norden bei mir und irgendwie, ja,
also
ist aber noch Brandenburg. Also
so,
das zeigt schon, das ist gar nicht so einfach mit dem Begriff Regionalität, was das eigentlich ist und so.
Ja, und jetzt muss ich noch dazu sagen, hier steht Herkunft, EU-Länder und das heißt, die Gurken sind jetzt nicht außer Schorfheide.
Sondern die Eichenblätter.
Die Eichenblätter vielleicht, ja. Und das Lustige an der Geschichte ist, als ich dann im in dem regulären Regal geguckt habe, da habe ich dann die Spreewäldergurken gefunden.
Okay.
Aber gut, so ja, aber ja. Es ist schwierig, was regional angeht.
Genau, und wir reden ja in unserem Podcast dauernd über Regionalität. Also wir sprechen immer wieder davon, wie toll wir es finden, bei regionalen Erzeugern einzukaufen oder Produkte, jemand, der mit Produkten aus der Region kocht, wie anders das ist und wie toll. Und deswegen wollen wir uns heute um das Thema Regionalität mal ein bisschen genauer kümmern.
Genau, also für uns liegen die Gründe so auf der Hand. Also für uns ist das eigentlich selbstverständlich, warum es sinnvoll sein kann, regional einzukaufen. Erstens, man kann Erzeuger vor Ort unterstützen, also ganz klassisch Arbeitsplätze. Damit sie noch länger gibt. Zweitens, die Waren müssen nicht ewig durch die Landschaft gekarrt werden und das ist dann umweltfreundlich, hoffen wir. So.
Ja, ja, und drittens, direkt vom Feld geerntet schmeckt auch besser. Also das ist dann wieder gut für die Verbraucher. Kühlung und Transport und Energiekosten bleibt alles in einem vernünftigen Maß, so wird's erzählt.
Genau, aber wir stellen uns ja auch mal die Fragen, die wir uns jetzt gerade auch schon gestellt haben. Wenn etwas als regional beworben wird, was bedeutet das dann? Wir haben jetzt hier einmal das Leinöl aus dem Spreewald, das ist dann tatsächlich, muss man sagen, also soweit man es nachvollziehen kann, vor Ort produziert und auch so gut es geht vor Ort angebaut. Da kann man davon, und das ist der Supermarkt war jetzt auch nicht so ewig davon weg von dem Produzenten. Also da kann man sagen, es ist alles in einem Umkreis von 100 Kilometern. Ich weiß ja nicht, ob da nicht vielleicht doch ein paar Leinsamen aus einem anderen Anbaugebiet in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern oder was weiß ich, woher stammen. Schon so. Und bei den Gurken, da sieht man ja schon wieder, es ist ein bisschen schwieriger. Da steht ja schon Herkunft EU-Länder. Da kann es sein, dass die zwar hier regional, also in Brandenburg abgefüllt wurden, aber angebaut vielleicht ganz woanders. Und dann mussten sie auch lang transportiert werden.
Ja, die Frage ist, was ist eine Region? Also 10 Kilometer weg, 100 Kilometer weg, bedeutet das Brandenburg? Oder muss man in Brandenburg sagen, ja, aus der Lausitz? Oder was ist mit Teilen von Polen, die in Brandenburg ja manchmal eigentlich näher dran sind, wie hier, wo wir aufnehmen, in Frankfurt oder?
Genau. Und dann noch die Frage, wie viel gibt's eigentlich in einer Region? Wenn man das jetzt ganz eng definieren würde und sagen würde, okay, ich will aber unbedingt so quasi aus einem Umkreis von 20 Kilometern was haben, gibt's dann was das ganze Jahr über, ne? Spargel und Gurken, ist klar, Brandenburg ist dafür bekannt. Aber was ist mit Kaffee? Kaffee gibt's in Brandenburg nicht. Es wird in Brandenburg Kaffee geröstet, aber es wird kann schlecht angebaut werden. Ja, ist das dann noch regional, wenn wir sagen, wir kaufen einen Kaffee, der in Brandenburg geröstet wurde?
Ja, und da haben wir heute Glück, weil wir haben einen Gast, der sein ganzes berufliches Wirken der Regionalität widmet. Und den können wir das jetzt alles fragen. Wir, das bin ich, Elisabeth Vogt, unterwegs als Reporterin zum Thema Essen und Trinken für die Märkische Oder-Zeitung im gesamten Norden von Brandenburg. Das heißt Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Barnim, Uckermark.
Ja, und ich, Sandra Ketterer, unterwegs als Reporterin im Süden von Brandenburg für die Lausitzer Rundschau, vor allem im Spreewald und in Cottbus. Aber jetzt erstmal willkommen bei unserem Podcast Brandenburg, lass uns über Essen reden. In der heutigen Folge, wie schon gesagt, es geht um Regionalität.
Unser Gast heute ist ein erfahrener Koch, das ist Rico Stiem von der Kochkommode in Eberswalde. Die Kochkommode, das ist ein Team aus 3 jungen Köchen, die extrem großen Wert auf regionale und ökologisch produzierte Zutaten legen. In Eberswalde haben sie gemeinsam auch ein Restaurant mit dem doppeldeutigen Namen Lokal, also lokale Gerichte am lokalen Standort.
Wir haben uns da vor längerer Zeit mal getroffen, das war im Winter. Und was mich sofort fürs Restaurant eingenommen hat, war eine kleine Speisekarte, das mag ich immer. Und dann zum anderen, dass es auch so attraktive vegetarische Gerichte gab. Wir sagen es immer wieder, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich erinnere mich so dumpf noch an einen karamellisierten Rotkohl.
Oh, den halben im Ofen gebackenen Rotkohl mit Kartoffelpüree hatte ich auch schon. Und ich fand wegen der tollen Röstaromen, dass der viel näher dran war an einem Braten als zum Beispiel Fleischersatz.
Okay, also für alle, die noch nie von der Kochkommode gehört haben, vom Lokal, auch noch nie von dir, Rico, erzähl doch mal kurz was zu dir. Wann und wo hast du angefangen zu kochen?
Ja, hi, ich bin Rico. Erstmal schön, dass ich hier bin und hier schön hier sein zu dürfen. Ich habe sehr früh eigentlich mit der Gastronomie angefangen. Das war schon in der Schulzeit mehr an der Spüle, bei mir in der Heimat. Und so.
Wo ist denn bei dir die Heimat?
Bei mir ist die Heimat tatsächlich Nordhessen am Edersee.
Aha, okay.
Falls es jemand kennt, immer wieder gucken mich fragende Augen an. Also wirklich schön, auch schöner Wanderurlaub, den man da machen kann. Kleine Empfehlung am Rande, aber es geht ja heute um Brandenburg.
Ja.
Genau, und habe dann irgendwie Stück für Stück meinen Weg in die Gastronomie gefunden, habe mich auch wieder von der Gastronomie abgewendet zwischendurch, also war dann wirklich auch aufgrund der Arbeitszeiten und dem Ganzen drumherum, ich meine, man kennt die Missstände, die es auch gibt in der Gastro, die sie nicht verschweigen lassen, brauchte ich auf jeden Fall mal neuen Input und bin deswegen nach Eberswalde gekommen, um dort zu studieren. Damalig Ökolandbau und Vermarktung heißt das, der Studiengang.
Es gibt ja eine besondere Universität in Eberswalde, die kennt nicht jeder. Sag das mal ruhig.
Also die HNE, also die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, gibt es 1000 Studiengänge, ist so durch den Forst, glaube ich, auch berühmt geworden. Kannst aber auch BWL, also nachhaltiges BWL studieren und auch noch ganz andere.
Aber da warst du schon ausgebildeter Koch, ne, als du das gemacht hast.
Genau, genau. Okay. Also das war sozusagen, es hatte vielerlei Beweggründe. Einer davon war natürlich auch mal einfach eine Auszeit zu haben und vielleicht sich mal neu zu orientieren. Andererseits war es mir wichtig, dass es trotzdem also um Lebensmittel geht, also ein Kernthema für mich im Leben generell. Und mich hat interessiert, wie werden die denn angebaut? Wie, also da war vielleicht auch nochmal der Traum, den es vielleicht auch immer noch geben könnte, aber irgendwann mal auch wirklich vielleicht einen eigenen Hof zu haben, auf dem ich die Lebensmittel selber produziere, die ich dann wiederum verkoche und so. Und es war halt einfach ganz klar, ich brauche jetzt eine andere Etappe. Ich bin jetzt irgendwie gerade an einem Punkt, wo ich nicht mehr kochen möchte. Und genau, so bin ich nach Eberswalde gekommen.
Okay, und vor dem Punkt, den du nicht mehr kochen wolltest, du warst auch irgendwie mal in der Spitzengastronomie unterwegs, oder?
Ja, also ich habe schon damals in der Sternegastronomie gelernt, kenne eigentlich auch fast nichts anderes, muss ich dazu sagen. Aber ja, es hat für mich jetzt nicht so eine große Bedeutung, glaube ich, weil am Ende kommt es darauf an, na, wie soll ich das sagen? Also oft es gibt ein Gefälle, auch gerade unter Köchen und Köchinnen, so dass Leute sich für was Besseres halten. Das hat mir immer sehr missfallen, muss ich sagen. Mhm. Deswegen habe ich da in dem Kontext erwähne ich das ehrlich gesagt nicht mehr so häufig.
Ich erwähne es tatsächlich deswegen, weil ich, also da ist sozusagen der Mindeststandard das, was ich mir eigentlich immer wünsche, dass aus Zutaten gekocht wird. Und,
aber das geht ja auch im normalen
Landgasthof. Das geht natürlich im normalen Landgasthof, passiert aber eben so selten. Und deswegen frage ich immer, also kennst du das, aus Zutaten zu kochen? Oder hast du kochen gelernt mit, ich frittiere jetzt die fertigen Pommes und Kroketten aus der Tiefkühlung? Das ist schon für mich, also von der Denke erstmal, okay, ich will frische Zutaten benutzen. Wo du das dann machst, finde ich dann auch nochmal was anderes. Aber deswegen frage ich das tatsächlich, weil, ja.
Also es klingt auf jeden Fall, als ob du eine Menge erlebt hast. Und ich nehme an, deine beiden Geschäftspartner haben auch eine Menge erlebt, sonst hättet ihr euch nicht zusammengetan. Mal ganz kurz für alle, die es nicht kennen, wie ist es dann überhaupt zur Gründung des Lokals gekommen?
Na, oder zur Kochkommode.
Genau, also erstmal war die Kochkommode da. Also Emil und ich hatten uns dann, der hat sich zur gleichen Zeit für den gleichen Studiengang entschieden und so haben wir uns dann kennengelernt. Mhm. Ging auch schnell gleich am ersten Tag mit der ersten Exkursion. Irgendwie, ach, du bist Koch, ach, du bist auch Koch und dann wie es dann halt so ist im Leben. Und da haben wir ziemlich schnell für uns rausgefunden, dass wir irgendwie Lust haben, auch Produkte zu machen. Mhm. Haben damals mit Aufstrichen angefangen, lernten dann Simon kennen, der wiederum, das war die Corona-Zeit und der konnte nicht kochen, hatte richtig Bock und man konnte auf Märkten noch kochen und dann hat er halt einen Marktstand gemacht.
Okay.
Und hat halt irgendwie Leute gesucht, mit denen er auch eine Küche gemeinsam nutzen kann und die auch mal Lust auf Kochen haben. Und so hatten wir über einen gemeinsamen Freund uns wiederum kennengelernt. Und ja, so sind wir dann, ich sagte dann bei diesem Treffen, bei diesem Kennenlerntreffen, haben wir ziemlich schnell gemerkt, okay, wir kommen alle aus der Sterne-Gastronomie. Ziemlich, man hat über die gleichen Nerd-Themen, die es da so gibt, quasi sich gleich verstanden. Mhm. Und dann war ich ehrlich gesagt noch der so meinte, okay, ich kann mal einmal mit in die Küche kommen. Ich wollte das eigentlich nicht so. Und dann, ich weiß auch nicht, das erste Mal das Kochmesser wieder geschwungen und dann strömte dieses Gefühl wieder durch die Finger und ich habe wieder Riesenlust bekommen und ja.
Aber
und
Kochkommode,
seitdem eigentlich
was begeistert dich eigentlich am Kochen so sehr?
Boah, das ist schwer in Worte zu fassen. Nicht nur an dem Kochen direkt, ne? Also generell Essen ist für mich halt ein Lebensinhalt einfach. Das gibt mir unwahrscheinlich viel Verbindung. Mhm. Also mit den Produkten irgendwie, das erdet mich total. Ist vielleicht auch dem ein bisschen geschuldet. Ich bin viel bei meinen Großeltern gewesen als Kind, also viel mit Oma aufgewachsen auch. Und da wurde natürlich immer viel gekocht auch. Und das weckt natürlich Kindheitserinnerungen. Das gibt, hauptsächlich dieses Gefühl, total verbunden zu sein mit dem, was einen umgibt.
Cool. Gibt es eigentlich, ich nehme dir jetzt eine Frage weg, gibt es eigentlich dieses eine Gericht, wenn du so von außen kommt, also Hessen, was du festgestellt hast, was in einem Brandenburger Gasthaus nicht fehlen darf? Wenn es eins gibt, welches?
Buh. Oh, das ist so eine schwierige Frage. Es gibt diese typischen brandenburgischen Gerichte, die alle lieben. Ich höre immer Würzfleisch. Mich hat es noch nicht ganz so abgeholt. Für mich auch so ein Ragouffin irgendwie. Also könnte ich jetzt wirklich schwer eins benennen, wo ich sage, das darf nicht fehlen. Was auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist, dass man mit der Saison geht, das Teltower Rübchen, den Spargel hatten wir eben schon mal, wurde genannt. Also ich denke, das ist vor allem wichtig, ob man jetzt wirklich, keine Ahnung, irgendeine spezielle Roulade macht oder irgendwas, ist für mich ehrlich gesagt nebensächlich. Ich glaube, da darf auch viel Kreativität im Raum stehen.
Oh, okay.
Auch Neues zu erfinden.
Ich nehme nochmal den Faden von eben auf. Also ihr habt die Kochkommode gegründet, die war ja aber irgendwie, die hatte ja gar keinen Ort. Wie habt ihr denn da irgendwie eure Sachen an die Leute gebracht? Und wieso ist es denn dann zu diesem Lokal gekommen?
Genau. Also wir hatten diesen Marktstand entsprechend, daher auch der Name, weil der Verkaufstresen sozusagen auf dem Marktstand war eine Kommode, die war pragmatisch, konnte man Rollen drunter schieben und die hatte Schubladen, ja, hat super funktioniert. Und die haben wir dann in meinen Caddy getan und das Auto war unser Lager und gekocht haben wir in der Mietsküche und es war einmal die Woche.
Also, okay.
Also war wirklich noch so neben dem Studium noch so ein Side-Project und hat irgendwie Spaß gemacht, genau, war ein Streetfood in dem Sinne. Und dann haben wir aber Stück für Stück auch aufgrund von Kundenanfragen und der Lust auch immer uns mehr in Catering entwickelt, was auch heute eigentlich noch fast, auch wenn die wenigsten das wissen, unser Hauptaugenmerk ist oder unser Steckenpferd tatsächlich. Also wir machen super viele Hochzeiten und alles nochmal ein anderes Thema, aber es geht ja um das Lokal. Wir hatten ehrlich gesagt nie vor, ein Restaurant zu machen.
Okay.
Unser jetziger Verpächter kam auf uns zu und sagte, mein Laden steht leer und ich habe an euch gedacht. Und auch wieder, ich weiß nicht, so ein bisschen träge, muss das sein. Und dann haben wir uns den Laden angeschaut und eben hatten wir auch schon mal Nordhessen, ist eine Fachwerkregion, ich liebe Fachwerk und dann stehe ich vor dem Laden und es ist ein schönes altes Fachwerk, da war schon, und die Lage direkt am Marktplatz und dann und da kam schon der Gedanke hoch, wenn wir das jetzt nicht machen, ärgern wir uns wahrscheinlich für immer, wenn dann wieder irgendein Laden drin ist. Und so ist es eigentlich entstanden, dass wir da gesagt haben, komm, wir machen es, dann machen wir jetzt ein Restaurant. Und ja.
Und ist das jetzt so, wie du dir das da gedacht hast bei deinem Studienbeginn? Also habt ihr zum Teil auch Gemüse im eigenen Garten? Habt ihr überhaupt einen Garten dazu?
Nee, also ich habe einen kleinen Garten, leider zu wenig Zeit dafür. Und den kann ich jetzt auch, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich den so gewerblich nutzen könnte. Da habe ich mich gar nicht schlau gemacht. Ich denke eher nicht. Also wir haben aber tatsächlich, Emil und ich beide, unser Praktikum, gibt's ja immer quasi ein ganzes Praxissemester, auf dem Melchhof in Melchow verbracht. Und das sind zum Beispiel auch heute noch wichtige Partner, mit denen wir arbeiten.
Was kriegt ihr von denen? Einfach Gemüse?
Gemüse, genau. Also ganz viel auch so kleine Pflücksalate und Zupfsalate und sowas. Genau. Aber die haben keine Tiere zum Beispiel in der Haltung, deswegen kommen von da auch jetzt keine Tiere.
Du hast
genau, also wir sind schon immer mal wieder auch auf dem Feld und gucken oder sprechen, was gibt's denn so nächstes Jahr bei euch. Aber dieser Schritt fehlt noch, dass wir selber jetzt wirklich anbauen würden. Dazu bräuchte es, glaube ich, auch eine entsprechende Immobilie, die das hergibt. Ne? Okay.
Ich war ja dieses eine Mal bei euch, wie gesagt, karamellisierter Rotkohl, das haben wir ja schon erwähnt. Ihr schreibt auf eurer Website moderne Wirtshausküche. So, Wirtshaus ist per se für mich erstmal nicht modern. Deswegen interessiert's mich. Erklär doch mal allen, die uns zuhören, wie setzt ihr dieses Konzept um? Was meint ihr mit moderner Wirtshausküche?
Ja, also da würdest du jetzt drei verschiedene Leute fragen. Ja. Mich, Emil und Simon, würde dir jeder wahrscheinlich eine andere Antwort liefern.
Okay.
Für mich ist es so auch ein bisschen auch eine deftige Küche.
Ja.
Die ist es nicht immer bei uns. Jetzt haben wir gerade ein Tapas-Konzept, das weicht ein bisschen davon ab, würde ich sagen. Ist ein bisschen filigraner. Aber eben, ich denke jetzt an die Wintersaison, wir hatten eigentlich immer einen Gulasch irgendwie auch da mit verschiedenen Beilagen. Irgendwie auch wirklich so das, was man mit Wirtshaus vielleicht auch identifiziert und sagt, Mensch, das erinnert mich dran. Und das Moderne eben, dass es eben nicht zu klassisch ist, dass es dann doch irgendwie verspielt ist, dass dann noch ein Kräuteröl mit dran ist, dass nochmal eine andere Aromatik mit reingibt, dass man vielleicht dem Ganzen doch noch irgendwie ein Säurespiel gibt, das sonst nicht so in dem typisch Deftigen drin wäre. Also ich sag mal, ein bisschen verspielter, aber trotzdem auch bodenständig. Und auch ein Stück weit daher geschuldet, dass wir auch ein Stück weit weg wollten von diesem Spitzengastronomie-Image. So, natürlich, so ein paar Techniken, die man gelernt hat, die möchte man da auch einfach einsetzen, aber es sollte A, bezahlbar sein und B, irgendwie auch die Leute abholen.
Ja, auch so ein Stück satt machen irgendwie. Ja, dieses, genau. Also hier ein bisschen Süßchen und da ein bisschen, sondern halt Soße so. Das, ja, aber trotzdem halt eine tolle Qualität, finde ich. Ich kann mich erinnern zum Beispiel an ein Gurkensüppchen, das habt ihr aber nicht einfach so serviert, sondern über ein Brioche gegossen. Und dann war da eben noch so eine süße Komponente, stand da quasi wie so eine Insel in der Suppe, war sehr lustig. Und das, ja, Gurkensuppe ist ja klassisch und dann, das ist vielleicht, was du meinst, ne? Genau dieses. Aber kommen wir mal zu dem Thema der Podcast-Folge zurück. Wir haben ja das Thema Regionalität. Ihr werbt mit Zutaten aus der Region, nennt auch die Erzeuger, bei denen ihr einkauft, auf der Karte. Das bringt uns halt auf die Frage, was bedeutet für dich Regionalität?
Okay, würde ich jetzt wieder aus meiner persönlichen Sicht beantworten.
Selbstverständlich,
drei du bist Leute, ja der Gast. Drei verschiedene ja. Antworten. Also ihr habt ja eben schon mal im Intro gesagt, okay, wo ist denn jetzt die Grenze? Sind das 20 Kilometer, sind das 50 Kilometer? Genau, ich glaube, ja. Das kommt auch aufs Produkt an. Mhm. Also wir haben auch intern immer mal wieder die Frage uns gestellt, ob es jetzt für uns auch passen würde, Fisch aus der Nordsee beispielsweise, Ostsee ein bisschen überfischt, aber ja. Ob das in Ordnung wäre, wäre das regional. Wir haben uns in dem Fall dagegen entschieden, weil wir auch einfach tollen Süßwasserfisch haben.
Ja, okay.
Und da sicherlich auch noch längst nicht alles ausgeschöpft haben an Möglichkeiten. Und ich glaube, das Thema Wein oder Kaffee sind ja auch wieder so eine Sachen. Dann wäre für mich persönlich, ist jetzt ein deutscher Wein auch mega regional. Er muss jetzt nicht zwingend aus Brandenburg kommen. Wir haben Brandenburger Weine auf der Karte, wir haben aber auch Pfälzer Weine auf der Karte. Mhm. Und ich würde auch, wir waren auf einer Messe der Rolling Pin und da habe ich wirklich tolle österreichische Winzer und Winzerinnen kennengelernt, wo ich mir auch vorstellen könnte, den österreichischen Wein mit reinzunehmen. Mhm. Und bei Kaffee das Gleiche, da wäre mir jetzt wichtig, dass die Wertschöpfung zum Beispiel, wir beziehen den Kaffee aus Eberswalde, da gibt es zwei wunderschöne Röstereien und da findet die Wertschöpfung dort statt. Also für mich ist Regionalität auch immer ein bisschen daran gekoppelt, ihr hattet jetzt auch mit den Gurken, das Grundprodukt muss nicht zwingend auch vor Ort angebaut werden, das ist zwar schön, aber es ist wichtig, dass die Wertschöpfung vor Ort stattfindet. Und so kann man letztendlich auch diese ganzen Wertschöpfungsketten stärken. Und hat halt ein Produkt, wo Jobs in der Region entstehen, wo vielleicht sogar was exportiert wird, was wieder Geld in die Region bringt. Also wenn ich zum Beispiel, für mich bedeutet Regionalität jetzt auch nicht nur aufs Essen bezogen, und das ist selbstverständlich, dass ich meine Medien, immer, zum Beispiel meine Flyer oder was auch immer, eben nicht bei Flyer. Irgendwo bestelle, sondern eben zum, bei uns ist das die Digitaldruckerei, Grill und Frank, da hingehe und sage, druck mir die und die kosten vielleicht ein bisschen mehr, aber ich habe einen Ansprechpartner vor Ort und der genießt das, indem er dann zu mir ins Restaurant kommt. Also, dass man halt wirklich auch die Leute kennt, mit denen man arbeitet und die Produkte und die Menschen auch dahinter kennt.
Ja. Ja, es deckt sich so ungefähr mit dem, was wir in einem anderen Interview hatten, mit einem anderen Gesprächspartner, deswegen hatte ich so intensiver noch zugehört, weil uns das ein Interviewpartner aus dem Süden Brandenburgs auch sagte, dass dieses Geben und Nehmen, wenn du einen regionalen Ansprechpartner hast, der kommt dann zu mir essen und ich kaufe was von dem und so bringt man sich gegenseitig einfach auch die Gäste rein. Lisa hat es ja gerade schon mal gesagt, ihr werbt ja damit auf der Karte mit den regionalen Zutaten. Die Gastwirte, die ich interviewe, da merke ich, also Regionalität wird auch da, was die Zutaten angeht, sehr unterschiedlich ausgelegt von, bei uns sind es nur die Kartoffeln, die wir vom Bauern nebenan kaufen, den Rest halt aus der Metro. Und manche aber auch, ne, alles was geht. Wie sieht das bei euch aus? Was kommt? Gemüse, Fleisch? Was holt ihr so grob aus welchem Umfeld? Was habt ihr überhaupt für ein Netzwerk da unten? Das ist ja auch mal die Frage.
Da oben,
je nachdem, wo man sieht. Ne? Wie gut ist euer Netzwerk? Weil viele sagen mir auch immer wieder, na, wir kriegen nichts vor Ort, deswegen müssen wir im Großhandel einkaufen. Wie sieht das bei euch aus?
Also ich sag mal, es gibt ja wirklich viele. Bei uns ist sogar eher so, dass ich finde, es gibt viele Höfe. Okay. Und bei uns sogar eher so, dass momentan bin ich nicht im Restaurant, aber als ich den Küchenchef im Restaurant gemacht habe, hatte ich immer noch dieses Thema, oh mein Gott, jetzt bestelle ich irgendwie gerade vielleicht nur bei dem und ich muss das jetzt mal ein bisschen verteilen, damit der irgendwie auch was davon abbekommt und so. Dann möchte ich jetzt vom Hof Schwalmnest auch mal wieder ein bisschen mehr bestellen und irgendwie nicht nur da. Das ist das eine. Also wir sind da schon gut vernetzt, würde ich sagen. Haben auch einen schönen regionalen Fischer, der uns Fisch liefert, Bodowin-Fisch. Genau, bei Fleisch sowieso. Ich meine, wir haben ja viel Landwirtschaft drumherum. Von daher, das ist schon möglich und es ist die größere Kunst ist teilweise, weil je kleiner die Höfe werden und desto sind auch viele spannende Charaktere dahinter, ja. Auch viele witzige Erfahrungen gemacht, dass du eben nicht wie bei der Metro, die du gerade genannt hast, oder also wir, unser Großhandel ist jetzt Terra Naturkost, da bestellen überwiegend eigentlich die Bioläden.
Ja.
Dass du nicht diese Verlässlichkeit immer dahinter hast, sowohl der Warenverfügbarkeit als auch der Liefertermine etc. Also da kann auch mal ein bisschen was verrutschen. Und dass du eben nicht immer so sicher planen kannst in die Saison oder dann gibt es einen Ernteausfall oder sowas und du hast vielleicht irgendwie schon ein Konzept für die Karte oder sowas irgendwie und musst dann umdenken. Ich glaube, darin liegt die Schwierigkeit. Und ich würde lügen, wenn ich sage, wir würden überhaupt nichts kaufen an Gemüse oder sowas nicht regionales. Also wir bestellen nicht aus Spanien oder irgendwas, aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, große Mengen Kürbis brauche und ich irgendwie gerade nicht zu realisieren ist, ich aber das Kisch schon verkauft habe, dann kaufe ich quasi auch über Terra den Ostseekürbis, dann ist das für mich auch in Ordnung. Mhm. Ich glaube, es geht vor allem darum, eine gewisse Konstanz zu schaffen, eine Bewusstsein dafür und das den anderen Möglichkeiten in der Regel vorzuziehen.
Okay.
Du hast das Stichwort Saison oder saisonal schon genannt. Also ein ganz krasses Beispiel, wie ihr Regionalität umsetzt, war für mich mal ein Pizza-Event bei dem Bäcker in Eberswalde. Da hat er euch den Ofen zur Verfügung gestellt und ihr habt da eben Pizza gebacken. Und weil gerade keine Tomatensaison war oder irgendwer von euch meinte, nee, jetzt muss es noch regionaler sein, gab es dann Rote-Bete-Püree als Grundlage auf die Pizza gestrichen. Und das, ja, dann war eben Rote Beete sozusagen das Rote von der Pizza. Da wird klar, wie eng Saison und Region vielleicht verknüpft sind und deswegen, wie wichtig ist euch Saisonalität?
Ich glaube, die Saisonalität, die ist, wenn man regional arbeitet, ja gar nicht auszuschließen. Also das ist ja so aneinander gekoppelt, dass du wirst ja dazu gezwungen, wie du eben schon beschrieben hast, also mit dem Pizza-Abend. Es gab halt keine Tomaten und wir hatten auch keinen Bock auf Dosentomaten irgendwie. Und dann war das eigentlich ein ziemlich schneller Einfall. Also da gab es auch gar nicht so einen großen Denkprozess drumherum. Wir haben halt überlegt, wie wir irgendwie die Meatlovers glücklich machen können. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was dann die Lösung war. Ich weiß noch, es gab auf jeden Fall Grünkohl und regionalen Ziegenkäse. Feta, den Ziegenkäse vom Schweinenest, genau.
Passt du gut.
Drauf. Und mit Rote Beete, das ist ja eigentlich ein No-Brainer, sage ich mal. Mhm. Und ja, dann hat man sicherlich noch irgendeinen tollen Schinken oder so oben drauf. Ich weiß es nicht, wäre schon lange her, ne? Genau, also du kannst die Saisonalität ja gar nicht wegreden. Also bist ja daran gekoppelt, zwangsläufig, wenn du regional arbeitest.
Aber wie saisonal? Also umgekehrt. Man kann, also klar, ihr habt keinen Bock gehabt auf Tomaten, also um jetzt mal bei der Pizza zu bleiben, mit der Rote-Bete-Püree. Was man ja auch machen kann, ist im Sommer einwecken für den Winter. Das haben mir andere Gastwirte auch schon gezeigt. Das fand ich total spannend. Ich war vor einiger Zeit in einem Restaurant, was auch ganz offensiv mit Farm-to-Table das Ganze bewirbt. Also ne, die haben draußen einen riesigen Garten, also einen Acker voll Zeugs. Und dann gibt's drin immer das, was draußen gerade da ist. Beziehungsweise sie machen den Rest, was übrig bleibt, machen sie halt für den Winter ein. Wie sieht das bei euch aus? Wie sieht euer Vorratsschrank aus?
Ich sag mal so, als wir noch kleiner waren und auch in dem ersten Jahr des Restaurants hatten wir sehr viel von diesem Vorratsschrank. Also da haben wir auch im Winter immer irgendwie fermentierten Spargel irgendwo gehabt in einem Vakuumbeutel oder in einem Wegglas und viele andere. Also jetzt nur ein Beispiel. Mittlerweile ist das weniger geworden aufgrund des Arbeitsaufwands und den ganzen Dingen, die drumherum kommen. Also wir sind tatsächlich, was das angeht, saisonaler und es fällt uns schwieriger, uns zu bevorraten mit diesen Dingen. Da haben wir immer noch einen Fokus drauf, haben das aber tatsächlich dann mehr zum Beispiel mit unserem Kürbisaufstrich gemacht. In der Kürbissaison kommen viele vom Feld, die vergammeln dann auch recht schnell, so gerade bei Hokkaido. Und ja, dass man die dann eben, solange die Sachen noch gut sind, die verarbeitet und verweckt, das gibt es natürlich auch bei uns, wir haben auch ein paar so eine Sachen, aber es ist weniger geworden. Es ist weniger geworden und wenn die Zeit das wieder hergibt, denke ich, wird das auch wieder mehr. Ja.
Na?
Aber ja, man kann die Saison natürlich strecken und tricksen durch Fermentation und andere Möglichkeiten der Haltbarkeit. Ja.
Ja, ihr habt da tolle Aufstriche irgendwie, ne? Die, wo die auch dann, ja, im Glas, glaube ich, ich weiß nicht, ob er auch im Laden verkauft, aber ja, also da sind ja, oder Chutneys oder so, das sind ja Sachen, die man dann bei euch auch mitnehmen kann. Ich finde eure Projekte immer echt komisch, lustig, kreativ. Ich weiß noch von einem Menü im Wald, da gab es nur Produkte, die aus dem Wald waren. Also so sehen dann manchmal die Caterings aus. Wie war das mit dem Wald? Irgendwie habe ich das, habe ich dieses Foto noch im Kopf.
Ja, da gab es zum Beispiel ziemlich viel auch nochmal fermentiertes. Ich erinnere mich auch, ist schon auch eine Weile her. Ich glaube, es war nicht ganz alles vom Wald, aber vorwiegend. Ne, wir hatten ja auch Rehrücken etc. Also das, ja, Thema, ja, das Thema war schon Wald, aber für mich, was mir ganz klar in Erinnerung geblieben ist, da war tatsächlich eher dieses, wir haben ja ohne Strom gekocht, ja. Mhm. Wir hatten eine offene Feuerstelle, wir hatten drei Grills und einen Smoker und den haben wir da irgendwie dann im Wald alles so aufgebaut mit den Tischen und das Spannende daran und ist halt wirklich, du hast halt keine Ahnung, was passiert. Ne? Du probst das ja nicht. Das ist ja nicht wie im Restaurant, wo du irgendwie drei Sterne da stehst und du machst zum 25. Mal das gleiche Menü und heute vielleicht nochmal ein bisschen besser als gestern, sondern du stehst dann da und denkst so, okay, hoffentlich geht das gut. Ne, hab noch nie so einen Rehrücken über dem Feuer gar gemacht. Hoffentlich wird er nicht zu trocken und innen noch abfahren. Ne? Und das kitzelt natürlich. Ne? Also das ist dann schon richtig super gewesen. Also wir haben dann Ricotta da noch gemacht über dem Feuer, der dann auch so rauchig schmeckte und so, also sagenhaft. Ich hatte so einen Spaß dabei, muss ich sagen. Aber auch natürlich diese Nervosität, die dann aber auch wiederum den Spaß bringt, ne? Wenn man dann irgendwie das schafft, da ist man schon glücklich. Wir haben das auch zweimal gemacht tatsächlich. Krass. Das erste Mal war, glaube ich, noch ein bisschen wilder als das zweite Mal. beim zweiten Mal hatten wir auch ein bisschen anders konzipiert und ein bisschen einfacher, weniger Gänge dann auch. Genau, aber ja, war eine Heidenerfahrung und ja, alles nur aus dem Wald ist ein bisschen schwierig, aber ja, das Thema war Wald, wir hatten eben Pilze, wir hatten Wild, wir hatten Pflaumen von wilden Pflaumenbäumen im Dessert, genau, ich weiß jetzt auch nicht mehr jedes Detail.
Es klingt auf jeden Fall absolut abgefahren, was mich so generell interessiert, wer kommt eigentlich zu euch? Also ich nehme mal an, da ihr es jetzt zweimal gemacht habt, ist das Projekt richtig gut angekommen wahrscheinlich, das Waldprojekt und auch die anderen Sachen. Aber generell, wer kommt zu euch? Weil, ja, sind das übers Walder, sind das Studenten, sind das Professoren, sind das ganz andere Leute?
Ja, also um es jetzt mal auf so ein Dinner zu beschränken, ich glaube, die schnellsten kommen zu uns. Weil das sind wirklich Dinge, die sind unfassbar schnell ausverkauft oder gebucht. Ne? Und dann halt einfach, ich sag mal so Foodies, die einfach Bock haben und das wertschätzen. Und es ist auch ein bisschen so ein richtig wilder Schnitt. Also gerade bei so einem Dinner, ich sehe dann häufig mal wieder Leute irgendwo in der Stadt und denke, krass, hätte ich jetzt so vielleicht so, wenn man sich so auf der Straße trifft, nicht gedacht, dass dich das anspricht und dass du irgendwie da voll zu begeistern bist für. Also ich glaube, da kann man auch ein bisschen klischeefrei werden.
Cool.
So vom Stammklientel im Restaurant, ja, natürlich auch viele Professoren und Professorinnen von der Hochschule, viele Unternehmer, aber auch, ja, wie eben beschrieben, so auch ein Querschnitt, ne? So Leute, die das einfach wertzuschätzen wissen, die gerne, die sich von Aromen begeistern lassen und sich gerne zurücklehnen und ja, diese Ausgehkultur auch ein bisschen pflegen, die ein Stück weit in Brandenburg auf jeden Fall noch in Schwung gebracht werden kann. ja.
Wie ist das eigentlich regional? Manche Gastwirte sagen mir auch immer, naja, das Regionale ist zu teuer, weil ich muss es ja irgendwie, ich darf die Preise nicht zu hoch machen für den Gast. Ist das bei euch auch so oder sagt ihr, nee, das hebt sich wieder auf? Also da, wir haben so eine Win-Win-Situation, dadurch, dass die Leute, die Landwirte, was weiß ich, vielleicht auch zu uns kommen und dadurch kommt es dann doch wieder hin?
Also ich kann diese Antwort ebenso, wie wenn man jetzt sagt, ich verwende kein Bio, weil das ist zu teuer und das muss ich auf den Preis umwälzen, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe keinen Bock auf Bio, weil da glaube ich nicht dran, sage ich, okay, ist eine Meinung, kannst du machen, so, ne? Aber dann ist es irgendwie so wie eine Ausrede finden. Ich denke, die Zeiten, in denen der Wareneinsatz den größten Teil ausgemacht hat, sind halt vorbei. Was unseren Betrieb, sage ich mal, finanziell belastet, sind die Personalstunden. Also wirklich die Personalkostenquote, das ist der Kostentreiber. Und da kommt es am Ende nicht mehr drauf an, ob ich jetzt, keine Ahnung, 4 oder 5 Euro für das Kilo Tomaten bezahle oder 6. So, das ist fast schon marginal in der Preisfindung. Genau, gegenüber den Lohnkosten, die auch weiter steigen in Zukunft, ja.
Ja, aber also wir schreiben ja immer wieder, weil uns die Gastronomen das erzählen, dass die Gastronomie in der Krise ist. Seid ihr davon gar nicht betroffen oder wie ist das bei euch?
Also ich selber bin immer noch unterbezahlt, das kann ich ganz klar sagen, für die Stunden und den Aufwand, der dahinter steckt. Aber die Gastronomie ist in der Krise, das lässt sich auf jeden Fall nicht von der Hand weisen. Und das ist vielschichtig. Die Krise ist auch ein Stück weit selbst verschuldet. Die hat schon sehr früh angefangen, indem man eben schon man hat ja heute auch einen Fachkräftemangel. Das Personal wurde ewig lang verheizt und dann kommt halt der nächste. So, gerade in der gehobenen Gastronomie noch viel schlimmer, weil man sich ja teilweise das aussuchen kann, wer für einen arbeitet. Und das sind halt Zeiten, die einfach vorbei sind. Mhm. Ein Stück weit auch natürlich dieses Outsourcen, was ja sinnvoll sein kann. Ja, ich möchte ja, ich muss jetzt wirklich nachdenken, was für eine Convenience-Quote wir haben. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, gute Frage.
Keine Ahnung.
Aber es gibt Produkte, wo man es, wir haben das sicherlich auch, weil man das nicht immer sieht. Zum Beispiel in Corin, der neue Standort, da verkaufe ich eine Bratwurst, ja. Mhm. Das ist ja auch ein Convenience-Produkt. Die Bratwurst habe ich nicht selber gemacht. Also in dem Sinne, so ehrlich aufs, ehrlich gefasst, ist das ja auch Convenience. Mhm. Ja? Aber ich glaube, es ist entglitten aufgrund von Kostenstrukturen. Es ist einfach entglitten, dass man eben die Metro die Sachen machen lässt. Dann kaufe ich den Kartoffelsalat zu. Klar, ist auch voll nachvollziehbar. Muss keine Kartoffeln schälen und dies und das und tralala. Mhm. Ich spare eine Unmenge Personalkosten. Habe dazu natürlich einen höheren Wareneinsatz. Ne? Bei uns ist der Wareneinsatz in der Firma niedrig. Mhm. Trotz der Art und Weise, wie wir einkaufen. Weil wir halt alles dann selber machen. Immer vom Grundprodukt aus. Mhm. Ja. Und ich glaube, da hat sich mit vielen solchen Dingen die Gastronomie selbst ins Bein geschossen.
Ja, man hat dann auch immer wieder die gleichen Bratkartoffeln auf dem Teller. Ich glaube, als Gast, man ist ja nicht doof. Also man merkt ja, das sind immer die von der Metro und die schmecken immer gleich. Und ich will die nicht, ich würde die privat nicht kaufen. Also ich kriege sie aber im Restaurant aufgewärmt und dann sind sie oft auch teuer. Dann steige ich halt aus, dann koche ich mir selber was. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, dieses Missverständnis, dass die Leute denken, wenn ich nicht in die Gastronomie gehe, verhungere ich. Das ist ja nicht so. Also ich will ja, ich will ja schon was Besonderes erleben. Oder wenigstens, dass jemand genauso gut kocht wie ich und dann die mir sozusagen mich verwöhnen lassen. Aber ich will nicht, dass jemand viel schlechter kocht und dann mir ganz viel Geld abnimmt. Das ist ja, ich denke, da werden die Gäste auch ein bisschen unterschätzt, oder?
Definitiv. Also es gibt immer wieder auch welche, wo ich mich wundere, wo die gute Bewertung lassen, wo ich denke so, boah, krass, Alter, da habe ich den Schock meines Lebens erlebt. Und die Leute sagen, es war so hervorragend. Also entweder haben wir komplett unterschiedliche Tag erwischt, ja. Oder aber es gibt so viele kompetente Leute. Also auch, was die an Nuancen teilweise rausschmecken, wo du es nicht glauben würdest. Ne? Wenn Leute, wir haben ja ein paar, auch gerade unter den Stammgästen, auch Leute, die gucken mal kurz in die Küche und fragen mal was Persönliches, weil die irgendwie auch jemanden kennen und fragen, sag mal, war da hier irgendwie dies und dies Gewürz da drin? Und ich so krass, ey, ist ja wirklich nicht viel, wie konntest du das schmecken? Das würde ich ja nicht mal rausschmecken. Also unterschätzt niemals die Gäste.
Ich wollte eigentlich noch fragen, wie gut nehmen die Leute in Eberswalde euer Konzept an? Weil ich meine, ihr macht alles von Hand. Und ihr setzt auch noch auf regionale Produkte. Das heißt, naja, wie du ja schon gesagt hast, okay, es wirkt sich jetzt vielleicht doch nicht so aus, aber irgendwie auswirken wird sich's ja schon. Eine gewisse Preisstruktur werdet ihr haben. Und wie du schon sagtest, es gibt andere Preistreiber ja auch noch. Ihr habt aber, höre ich so raus, euch geht's gut da. So, also genug Reservierungen, genug alles. Oder merkt ihr das jetzt schon, was andere Gastwirte ja auch immer teilweise sehr medienwirksam sagen, uns gehen die Leute flöten, weil die gar kein Geld mehr in der Tasche haben?
Ja, auch so ein bisschen von beiden, was du sagst, ja.
Okay.
Also, wir werden schon auch als teuer wahrgenommen in der Stadt.
Okay.
Oder zumindest, man hört ja, also dann sagt das jemand und man merkt ja oft dann so die negative Kritik, ne? Oder das dann, es gibt ja viele, die genau ein anderes Bild davon haben, ja. Ich glaube, gesamt für die Gastronomie ist sehr wichtig, auch dass diese 7% Mehrwertsteuer kommen.
Mhm. Okay. Ja.
Und das wäre auch für uns nicht schlecht, weil wir tatsächlich eigentlich auch auf unsere Caterings angewiesen sind. Das Restaurant alleine für sich wäre jetzt nicht so lukrativ und interessant, dass es sich so sehr lohnen würde zu betreiben, dass jeder davon besonders gut leben kann. Also
ich höre daraus, dass auch ihr, ich meine, ich hatte es ja vorhin schon verstanden mit dem Catering, dass ihr mehrere Standbeine braucht.
Ja. Mhm. Was ja auch nochmal einen anderen Hintergrund hat, wir haben das ja in Corona auch miterlebt, es ist ja auch krisensicher, wenn man vielleicht mehr als ein Standbein hat. Mhm. Und wenn morgen irgendwie Restaurantbesuche nicht mehr gehen, vielleicht noch Familien feiern, ja. Also das sollte man sich ja auch vor Augen führen, dass immer nur auf eine Karte zu setzen auch gefährlich sein kann. Genau. Aber ja, die Zahlungsbereitschaft, die schwankt. Mhm. Und ist aber auch oft, glaube ich, ein emotionales Thema.
Okay.
Ich glaube, also das ist meine persönliche Einschätzung so, dass wenn überall gerufen wird, alles ist teurer geworden, dann geht man da irgendwie auch so mit, ne? Aber okay. Wenn man, glaube ich, ehrlich reflektiert und dann überlegt, okay, was habe ich sonst noch? Ich finanziere irgendwie gerade so mein Audi und noch eine Wohnung und hast du nicht gesehen, dann ist immer die Frage, was ist der Maßstab so, ne? Mhm. Und was sind die Kostentreiber im Leben? Ist es jetzt wirklich das Restaurant, das jetzt seine Preise angezogen hat, dem man die Schuld geben muss oder so? Weil da steckt ja auch viel drin. Die Inflation trifft ja jeden. Ein Stückchen Butter kostet nicht nur für den Endverbraucher im Supermarkt mehr, sondern eben auch fürs Restaurant. Ja. Die Preise müssen irgendwohin abgewälzt werden. Und da merkst du schon, dass irgendwie Leute dann vielleicht ein bisschen zusammenzucken beim Preis. Ich persönlich kann es bei uns nicht verstehen. Wir machen Deckungsbeitragsrechnung, was dazu führt, dass wir keine sehr günstigen Gerichte auf der Karte haben.
Ja.
Weil also Deckungsbeitragsrechnung, um es kurz zu fassen, funktioniert in etwa so, du nimmst alle Kosten, die du im Betrieb oder an einem Standort jetzt hast, also
ja,
ne, Fixkosten, die Personalkosten, die da drin stecken, und fügst sie zusammen und überlegst dann, was brauchst du, gerechnet auf die Gäste, die du hast im Monat, was brauchst du denn ungefähr pro Teller oder pro Gericht so, um dann irgendwie kostendeckend zu sein. Mhm. Und das ist dann sozusagen, dann kommt ein Preis raus und das ist letztendlich der Mindestpreis, was ein Gericht kosten muss. Deswegen ist vielleicht bei uns mit, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, weil das Konzept jetzt sich auch geändert hat, stecke ich in dieser Kalkulation nicht drin, weil ich in Kurin bin, aber zuvor war es irgendwie, ich glaube, 22 Euro noch was für dann letztendlich nur einen Hummusteller, ja. Der aber auch satt gemacht hat, vollwertig war. Dafür kostet dann aber im Vergleich zu anderen bei uns dann das Filet in Top-Qualität gerade mal 36 Euro der Teller. Und wenn ich überlege, Filet in der Grammzahl, wie es auf dem Teller landet, wenn du jetzt die alte Aufschlagsrechnung machst und dann sagst, dein Wareneinsatz mal 400 oder was auch immer du da von Faktor dann am Ende nimmst, da kommst du halt irgendwie am Ende bei ein paar 40, 50 Euro raus und dann finde ich, ist es schon wieder viel fairer für den Gast. Genau.
Das auf die Karte zu verteilen sozusagen.
Ja.
Genau. Das auf die Posten und dann vielleicht auch auf die Quote, wie häufig werden Vorspeisen in Anspruch genommen und so etc. Du kannst das ja auch nochmal zerclustern so und auch über die Getränke noch mit der Verteilung, Drittelgetränke, tralala, aber.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das Kloster Kurin, wo ihr jetzt ja als neues Projekt einen Foodtruck habt, wo ich euch schon besucht habt. Und im nächsten Jahr plant ihr da ja noch mehr? Erzähl mal, was ist denn da? Wie kam es denn zum Kloster Kurin?
Ja, also das war, ich glaube, uns war langweilig und wir brauchten unbedingt noch mehr Arbeit. also es gab die Ausschreibung für das Kloster Kurin.
Okay.
Der Pachtvertrag vom Vorgänger ist ausgelaufen und wurde halt neu ausgeschrieben, wie das so ist. Und dann haben wir an der Ausschreibung teilgenommen.
Okay.
Und sind schlussendlich der neue Pächter geworden. Und die Prämisse war, es braucht eine Übergangslösung für ein Jahr.
Okay.
Weil eben renoviert wird im Gebäude und man irgendwie eine Outdoor-Lösung finden muss. Daher dieser Wagen, den wir uns wiederum nur von einem anderen Gastronomen leihen, also so wie zu viel zum guten Netzwerk. Ja.
Wo du jetzt die schlimmen Convenience-Würstchen vom regionalen
Vom ganz schlimmen Gutkerko.
Gutkerko Bio-Wursthof grillst, genau, und nicht selber gemacht hast. Genau.
Ja, oder wie ich mir dann manchmal so, okay, das ist aus dem Nähkästchen, da manchmal kommen Leute vorbei, wie Bio-Bratwurst? Schade, wenn es eine normale gewesen hätte, wäre, dann hätte ich eine genommen. Dann stehst du da nicht so, okay, ja, danke für die Info. So. Hey. Ja, man erlebt schon krasse Sachen. So, ich war ja vorher meistens in der Küche oder irgendwie im Büro bei uns tätig und plötzlich bin ich sehr häufig quasi am Standort und ganz kundennah. Und das ist schon krass, was für unterschiedliche Menschen man auf jeden Fall auch immer wieder kennenlernt. Da kann man schon schmunzeln. Muss man auch viel wegstecken.
Ah, das denke ich mir. Was ist es noch geplant? Also, ihr werdet irgendwann die Gastronomie im Kloster übernehmen nächstes Jahr, oder?
Genau, also sofern die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, das zögert sich gerade zum Konzept. Da wolltest du sicherlich auch drauf hinaus. Mhm. Kann ich nicht ganz so viel gerade sagen. Aufgrund dessen, dass es bauliche Bestimmungen gibt und es da Veränderungen gibt, also so wie wir uns das am Anfang gedacht haben, wird es vielleicht am Ende doch nicht sein.
Okay.
Aber was auf jeden Fall geplant ist, ist natürlich das typische Kaffeekuchengeschäft. Das sollte auf jeden Fall stattfinden. Und im besten Fall halt auch noch Speisen in Richtung warme Speisen. Gibt es ein paar Komplikationen, die zu klären sind. Aber darum würde sich das Angebot dann am Ende verändern. Ich meine, wenn wir eins wirklich gut können, ist uns anpassen und flexibel sein. Ich glaube, das ist so auch ein Impro-Talent, das man berufsbedingt als Koch oder Köchin auch immer lernt.
Und irgendwie im Stehen, im Vorbeigehen Essen verteilen, so mein Eindruck. Apropos, im Stehen, du hast mir dann neulich da, als wir in Korin waren, erzählt, dass ihr auch regionale Weine habt, die man ja auch gut im Stehen mal trinken kann.
Ja, er hat uns auch einen mitgebracht.
Ja. Und zwar, du kennst dich da besser aus, weil ich...
Ja, ich habe mich tatsächlich vergriffen, wenn ich reinfunken darf. Ich wollte euch den Solaris mitbringen, jetzt ist der Cuvée geworden.
Ja, von... Brandenburger Landwein von wem?
Genau, das ist der Goldstaub in dem Fall.
Welcher Winzer?
Das ist, könnt ihr mal googeln vielleicht da draußen, weil das ist erklärungsbedürftig auf jeden Fall. Das ist eine Vereinsstruktur und das heißt IKU. Die machen so Projekte im ländlichen Raum quasi. Mhm. Und das Spannende finde ich an diesem Wein, der repräsentiert nämlich so richtig zukunftsträchtigen Brandenburger Wein. Also wir haben ja verschiedene Winzer etc., mit denen wir auch arbeiten. Aber was ich da einfach cool finde, ist, die bauen 4 Trauben an.
Ja.
Muscaris, Solaris, den ich mitbringen wollte, Helios und der 4., jetzt muss ich kurz grübeln, Johanniter.
Ah,
genau.
Alles klar. Mhm.
Und das sind alles Sorten, die von quasi pilzresistent gezüchtet wurden. Und die auch im Fall von dem Solaris wunderbar mit Brandenburger Sandboden klarkommt, ja.
Ja.
Mhm. Und es gibt ja oft die Kritik, ja, Brandenburger Wein kann nicht so, ja, okay, ist immer die Frage des Maßstabs und was man vergleichen möchte, ne? Mhm. Ich glaube, wenn ich einen Riesling nehme und versuche, hier einen Riesling anzubauen, dann werde ich vor Schwierigkeiten stoßen. Ja. Die Leute werden mich immer wieder vergleichen mit der Mosel, die auf ihren tollen Böden sitzen, ja. Und ob das jetzt ein Schieferboden, ein Muschelkalkboden ist oder irgendwas, da kommt eine Mineralität rein. Die werde ich ja hier nicht hinkriegen, ja. Also Hand aufs Herz, so.
Nee.
Aber es gibt Rebsorten, die vielleicht noch überhaupt nicht bekannt sind, die eine Charakteristik aufweisen, die auch hier zu den Böden passt und die zukunftsträchtig ist. Also sowohl mit dem Klimawandel gehen kann, sowohl auch irgendwie in dem Fall jetzt für den biologischen Anbau total tauglich ist, weil sie eben pilzresistent ist. Genau. Und da ist ein spannendes Feld, das sich da eröffnet. Und da wird, glaube ich, in den nächsten 10, 20 Jahren wird enorm viel passieren.
Wer da noch was lernen oder hören will über pilzresistente Rebsorten und Brandenburger Weine, da haben wir in der Folge 5 drüber gesprochen. Kann man nochmal nachhören, so als Tipp.
Ja, wir haben uns ja schon durchprobiert, vorsichtig gesagt. Weil wir das auch total spannend finden. Und ich auch, seit ich die Arbeit mache für die Lausitzer Rundschau, tatsächlich mich ja nochmal vertiefend beschäftigt habe, weil also ich gehöre auch zu den Leuten, die vorher keinen Solaris kannten.
Mhm.
Und das Weingut tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, ob es mir schon mal über den Weg gelaufen ist. Also ich sehe von hier aus die Aufschrift, aus Jessen kommt der Wein. Also ursprünglich, genau. Und wir haben in der Podcast-Folge über den Wein haben wir noch darüber diskutiert, dass wir häufig, also dass es nicht so einfach ist, Gastronomen oder halt Restaurants zu finden, in denen Brandenburger Wein angeboten wird. Wie gut ist das bei euch ausgebaut? Wie viele Weingüter habt ihr im Programm auch im Vergleich zu dem Rest, was ihr so an Weinen auf der Karte habt? Ungefähr.
Wow, das Verhältnis weiß ich jetzt nicht genau, aber wenn ich die Karte aufgemacht habe, war bei uns immer so eine Doppelseite, war die erste, auch wenn man vorne rangestellt, dass die Leute wirklich zuerst auch die Brandenburger Weine sehen, die Brandenburger Weine. Also, und dann nochmal haben wir halt viel aus der Pfalz.
Okay.
Und
müsst ihr die Leute groß überzeugen?
Genau, da wollte ich darauf hinaus. Also wir hatten 17 Morgen heißen die, wirklich unglaublich cooles Weingut. Es tut mir wirklich leid, dass wir den Wein nicht mehr bestellen. Er wurde einfach nicht von den Leuten angenommen. Es war halt immer auch noch nicht nur Brandenburger Wein, sondern auch Naturwein, sehr experimentell.
Okay.
Die hatten auch einen, der hieß Sosa. Da haben sie... Er hatte keine Woodchips reingemacht, sondern hatten dann tatsächlich ein Nadelholz mit im Fass zu liegen und haben halt spontan vergoren. Und es hat eine richtig krasse Aromatik. Und wenn man dafür offen ist und einfach sagt, ich möchte einfach mal was schmecken, was ich halt so nicht finde. Und das bieten ja Brandenburger Weine. Mhm. Die sind eben nicht so Mainstream. Und vielleicht sind sie nicht leckerer, besser irgendwie als der tolle Franzose oder so. Aber ich glaube, je länger man in dem Thema ist, desto spannender wird es eigentlich mal, was zu schmecken, was eben nicht vielleicht am besten schmeckt, sondern einfach mal mich triggert, weil es außergewöhnlich ist und irgendwie so mir meinen Horizont erweitert. Mhm. Und da finde ich die super spannend und finde es wirklich schade, dass keiner von unseren Gästen, die, wenn ihr zuhört, dass ihr nicht den 17 Morgen bestellt habt. Das ist nämlich wirklich herausragend. Und wenn ihr noch ein paar Mal fragt, dann
ja,
das
war wahrscheinlich ein Wein für Fortgeschrittene. Da müsste,
weil den müssten wir mal verkosten.
Ja, wie mit Musik hören oder so, wenn man viel hört und viel sich beschäftigt, dass dann der Geschmack sich verändert, weil man dann vielleicht das, was die meisten trinken, irgendwann langweilig findet und dann nach irgendwie experimentelleren Sachen sucht. Ne? Und so müsste man dann vielleicht auch argumentieren, aber schwierig, ja. Genau.
Ist ja noch ausbaufähig.
Genau. Ich habe mich aber gefreut, dass du gesagt hast, ihr habt jetzt Kaffee von der Waldstadt-Rösterei, weil tatsächlich, als ich ganz am Anfang mal im Lokal gegessen habe, da wollte ich am Ende vom Menü ein Espresso. Und das war das Einzige, was mir nicht geschmeckt hat. Aber fairerweise muss ich sagen, ihr hattet die noch nicht mal auf der Karte. Also ich habe euch gezwungen, mir ein Espresso zu machen. Und irgendwer hat dann irgendwas improvisiert. Und das war dann nicht so dolle. Aber wir haben auch zwei Kaffeefolgen inzwischen gemacht. Und die Folge 3 und 10, wenn ihr nachhören wollt. Und ist das inzwischen, habt ihr da mit dem Kaffee auch was gemacht? Oder findest du, beim regionalen Restaurant muss es keinen Kaffee geben, sondern Tee?
Also Tee muss unbedingt geben.
Tee gibt es doch auch nicht regional, wenn du jetzt Tee ganz streng auslegst.
Ach so, wenn du jetzt sagst, richtigen Tee,
ja, ich mein jetzt
nicht
Kräuter,
so ein Infusionsgetränk.
Ja, da gibt es noch andere, die würden den Vortrag halten. Aber ja, wie ist das mit dem Kaffee?
Naja, ist korrekt, das nicht Tee zu nennen, aber das mit dem Kaffee das mit dem Kaffee ist so, zunächst ging man darauf ein, also dass der Kaffee schlecht war. Ja, das haben wir irgendwie auch häufiger gehört. Wir hatten am Anfang tatsächlich auch von der Waldstadt-Rösterei den Kaffee. Aber es war halt so ein bisschen eine hippere Röstung, ja. Also so ganz schon geröstet und tralala. Und dann ist es halt so, also ich trinke wirklich gerne Kaffee und ich schaufe wahrscheinlich gerade mein eigenes Grab. Aber also wenn es um Espresso geht, dann mag ich auch nicht allzu sehr die schonen Röstungen, weil mir die dann teilweise so ein bisschen zu sauer aufstoßen.
Genau, der war sehr sauer.
Und der war sauer.
Und ich habe gedacht,
Kaffeemaschine sicher, wir haben auch mittlerweile eine andere, vielleicht und das Personal noch nicht so geschult auf Kaffee.
Genau,
und
das war
so
irgendwie
so
die ersten
viele Faktoren,
Tage,
also was da alles hätte nicht so passen können.
Nee, bestimmt habt ihr da
und die
diese
Mühle, also wo Kaffee ist, das ist so ein Kosmos, ne?
Ihr habt bestimmt so einen Kocher auf dem Herd gehabt. So habe ich mir das vorgestellt.
So schlimm war es dann doch nicht. Ich hatte schon eine Espresso-Maschine da.
Die blöde Kugel jetzt einen Kaffee, obwohl der gar nicht auf der Karte steht.
Ja. Nee, also wir haben uns jetzt mittlerweile für eine dunklere Röstung entschieden, weil das irgendwie auch häufiger mal Thema war, dass Leute sich nicht so verbinden konnten mit dem Espresso. Ich finde, um nochmal trotzdem die in Schutz zu nehmen, diese dunkleren Röstungen, das ist jetzt auch diese helleren Röstungen, diese First Crack, wie die zum Beispiel auch die andere Rösterei bei uns in Eberswalde heißt, die finde ich super. Ich trinke da nur lieber Handfilter tatsächlich. Und dann finde ich das wahnsinnig, was da für Aromen hochkommen können. Ja, also, dass du dann wirklich so Kirsche und sowas, aber so im Espresso-Bereich bin ich halt so der Flat-White-Typ und gerne irgendwie gerne ja, irgendwie mit dem Dunklen. Ja, Hauptsache, ja. Das muss auch schon das auch richtig kaffeemäßig sein, ne? Aber bei Handfilter, das ist ja, geht schon so in Richtung Tee, ne? Da bin ich dann auch so ein bisschen nerdiger unterwegs, sag ich
mal. Sandra, jetzt kommt die Eberswalder Rösterei wieder auf mich zu, weil ich das gesagt habe.
Ja.
Letztes Mal haben die sofort, was, das Ganze war eine tolle Kaffeefolge, aber du hast gesagt, irgendwie
Cold Brew
schmeckt dir nicht. Oh. Jetzt kommst du zu uns und wir zeigen dir hier alle Varianten von Cold Brew, die wir haben.
Ja, das musst du machen.
Okay, also
habe ich gemacht. Habe ich natürlich
Wahnsinn.
Gemacht. Ja,
liebe Waldstadt-Rösterei an dieser Stelle, Lisa möchte bei euch bitte nochmal alle was sauren?
Zu sauren
Kaffees
Espressos probieren.
Übrigens auch, vielleicht sollten wir das ausdehnen.
Aber habt ihr dann nochmal ganz kurz, dazwischen, ja? Weil du sagtest, regionaler Kaffee oder irgendwie Alternativen. Also wir haben ja die Frieda bei uns im Laden. Also die ist ja quasi auch dann koffeinfreie Variante. Ja. Wir haben noch koffeinfreien Kaffee von der Waldstadt, von First Crack. Aber die Frieda ist eben auch spannend, weil die wird ja aus Lupinen hergestellt.
Genau. Und das ist tatsächlich der einzige koffeinfreie Kaffee, den ich akzeptabel finde, wegen dieser vielen Eiweiße hat der echt ein super Aroma. Also ich finde, das ist wirklich
Schon so ein bisschen Getreidekaffee, ne? Aber kann man schon machen. Also.
Liebe Brandenburger Röstereien, ja, ihr seht, da ist noch Potenzial. Ihr könnt Lisa noch von euren Kaffees überzeugen. Es muss nicht nur aus Eberswalde sein. Also Lisa muss jetzt irgendwann mal noch so eine Rundreise durch sämtliche Brandenburger Röstereien machen und spezielle, was waren es, die säuerlichen und die Lupinen oder ähnlichen.
Ja, weil ich jetzt gesagt habe, dass der Lupinenkaffee so toll ist.
Jetzt. Ja, genau. Jetzt vielleicht gibt's ja auch noch
mal. Unseren hast du noch nicht probiert.
Ja, ja. Also wir machen irgendwann noch mal eine Rundreise hier. Okay. Nächstes Projekt. Was mir aufgefallen ist im Gespräch ist, du erwähnst ja unheimlich viele Leute, das heißt das Netzwerk, wir haben ja schon mal gesprochen, wie wichtig, gut, die Frage auf, wie wichtig ist das Netzwerk, kann ich mir jetzt denken, ne? Die wird sagen, sehr wichtig, wirst du sagen, sehr wichtig. Ist in Eberswalde nochmal so ein für dich spezielles Netzwerk entstanden? Also sowas, wo man sagen kann, ey, Leute in anderen Orten von Brandenburg, wenn ihr jetzt gerade nicht, ihr sucht sowas, könnt ihr euch eine Scheibe von Eberswalde abschneiden? Und wenn ja, wie müsste die dann aussehen? Dick, dünn.
Also ich kann ja nur von Eberswalde sprechen, weil in anderen Orten von Brandenburg habe ich gar nicht gelebt. Aber was ich bemerkenswert finde, jetzt unabhängig von der ganzen Lieferkette, den Zulieferern etc., sondern das, was man vielleicht in einer älteren Weltansicht als Konkurrenz bezeichnen würde, da habe ich gar nicht so das Gefühl. Also wir haben zum Beispiel, da gehen jetzt direkt Props raus an den Björn Wiese von der Bäckerei Wiese, der übrigens auch viele Caterings macht und auf Veranstaltungen auch mit dem Stand neben uns war und Thorsten Pelikan, der den Globus Naturkost führt in Eberswalde, der auch bekannt ist für Caterings. Also das sind alles Leute, die uns enorm geholfen haben, als wir noch ganz klein waren. Und wo man auch generell, ob das jetzt einfach ist, oh Gott, ich habe gerade keine Teller mehr, irgendwie, weil ich so viel Catering verkauft habe, irgendwie, und man sich damit aushilft oder irgendwie sogar sagt, mein Catering ist zu groß, das schaffe ich gar nicht. Möchtest du auch einen Teil davon übernehmen? Irgendwie, also wie man sich dann den Ball zuspielt und überhaupt gar nicht in Konkurrenzmaßstäben denkt, sondern miteinander, finde ich enorm. Und da können sich, glaube ich, ob das jetzt ein Einzelfall für Eberswalde ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber da können sich, glaube ich, viele ein Beispiel dran nehmen, dass man gemeinsam doch stärker ist. Also es ist wie dieses Phänomen, du hast irgendwie eine belebte Straße und da sind 6 Restaurants. Und dann kommt auch noch das 7. und du denkst so, ja, das ist doch jetzt geschäftsschädigend, Konkurrenz, der nimmt mir die Kunden weg und tralala. Mhm. Aber was in Wirklichkeit passiert ist, alle gehen genau in diese Straße
und sagen,
und es
wow,
wird ein Magnet, weil sie sagen, los. Mensch, das ist die Fressmeile. Und das weißt du, wo die alle Bock drauf haben. Und ich glaube, dass da eben auch diese Konkurrenz das Geschäft belebt und man eben nicht die Ellbogen ausfahren sollte, sondern gucken, ey, komm, wo haben wir Schnittstellen, wo können wir miteinander uns unterstützen und wirklich auch irgendwie was hervorbringen, was eben dann auch die Leute abholt.
Okay. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen, oder? Wir sind am Ende angekommen. Also wir bedanken uns erstmal bei dir, Rico, fürs Kommen aus Eberswalde nach Frankfurt, oder?
Ja, gerne.
Wenn ihr jetzt mehr wissen wollt über die Kochkommode in Eberswalde, dann schaut mal bei uns in die Shownotes. Wir verlinken dort Lisas Artikel. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns auch gerne einen Like da, wo immer ihr uns hört. Spotify, Apple Podcasts, Amazon, keine Ahnung. Und empfiehlt uns auch gerne weiter an Freunde, Verwandte, Bekannte. Nur so können wir wachsen.
Genau. Und wenn ihr uns weiter empfehlt, das hilft uns dann bekannter zu werden und euch neue Folgen zu hören.
Oh ja.
Und wenn ihr mehr von unserer Arbeit mitkriegen möchtet, wir geben auch einen Newsletter heraus, der heißt Guten Appetit Brandenburg. Und den könnt ihr auch kostenlos auf unserer Website der Lausitzer Rundschau und der Märkischen Oder Zeitung abonnieren. Ja, und wenn ihr uns schreiben wollt, dann macht das an food@motz.de.
Genau, wir freuen uns über E-Mails, wir freuen uns über Kommentare und damit sind wir am Ende. Bleibt nur noch eine Frage, Hand aufs Herz, Rico, isst du manchmal auch Tiefkühlpizza vom Discounter?
Okay, das ist eine ausschweifende Frage, ja, für den das jetzt Schluss ist. Tatsächlich kann ich das echt mit Nein beantworten. Ich glaube, das Problem dabei wäre schon, dass das ja von langer Hand geplant wäre.
Ach so.
Man kauft sich ja nicht eine Tiefkühlpizza, um die direkt zu essen. Also, denke ich, ne? Das ist ja sowas, was man als Notfall im Froster hat. Um dann, wenn man in der Situation ist, am Sonntag die Läden haben zu und irgendwas vielleicht diese Pizza zu machen.
Okay, okay.
Und ich glaube, so im Vorfeld würde mir das nicht passieren. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auf ein Convenience-Produkt abzielt.
Naja.
Weil da bin ich, glaube ich, wirklich überhaupt nicht. Aber wenn ich da eine Schwäche habe oder eine Sache, die immer mal wieder passiert, alle ein, zwei Jahre, wenn ich in die Heimat fahre, irgendwie auf langen Autobahnstrecken, dann siehst du mich doch mal, dass ich einmal da ranfahre beim Restaurant zur Goldenen Möwe hier oder zum dem anderen, der über Feuer grillt. Und dann meistens tatsächlich sogar so einen vegetarischen Burger mal ausprobiere, um zu gucken, wie ist das.
Oh, das ist aber schon echt fies.
Und das Patty hat mich ganz oft manchmal abgeholt, muss ich sagen. Und ich dachte, echt krass, ey, wirklich, das ist schon ein bisschen fleischartig. Aber also ich bin danach immer enttäuscht. Ne? Das Burgerbrötchen ist halt immer das Allerschlimmste, finde ich. Und am Ende ist es ja halt doch irgendwie alles teuer für ganz schönen Munch so. Aber das ist das.
So einmal im
das,
Jahr.
Das Zugeständnis. So eine Pizza nicht, aber mal irgendwie alle ein, zwei Jahre, da erwische ich mich, wo
sonst
ich in so einem Laden
Vorrat
stehe.
Sonst lieber Vorrat an Nudeln mit Tomatensauce, genau.
Okay. Dann, ja, schönes Hören. Empfehlt uns weiter.
Genau.
Ciao.